Ihr Lieben, wie schön heute bei euch zu sein. Wenn man eine Predigt vorbereitet, dann überlegt man sich ja im Vorfeld, wie kann man diese Predigt gut einleiten? Wie kann ich euch, die ihr einfach im Gottesdienst seid, die ihr euch nicht die letzte Woche oder die letzte Zeit mit diesem Thema beschäftigt habt, wie kann ich euch in wenigen Sätzen gut mit hineinnehmen? Und natürlich schreibt man sich dann irgendwie was auf, man macht sich Gedanken, dass es möglichst irgendwie organisch mit in den Gottesdienst reinpasst. Und wenn man hier vorne dann sitzt und schon so den Gottesdienst miterlebt, mitfeiert, dann hört man alles, was passiert, schon unter diesem Thema und freut sich am allermeisten, wenn irgendwas geschieht, was man dann aufgreifen kann, um das Thema einzuleiten, was viel besser passen würde als alles, was ich mir zu Hause ausgedacht habe. Und so bin ich richtig froh, auch wenn Sonnhild ein bisschen gehadert hat mit diesem Gott erlebt im Vorfeld, dass wir es hatten. Denn ich habe eure Erlebnisse mit Gott unter dem Thema gehört, das ich heute für euch mitgebracht habe. Und das ist das Thema der Zwischenzeit. Was hat es jetzt mit diesen Zeugnissen zu tun? Jemand war auf dem Spaziergang. Dieser Spaziergang hatte einen Anfang und hatte ein Ziel. Und dazwischen lag eine gewisse Zwischenzeit. Als du dich fast verlaufen hattest, nicht genau wusstest, wo du bist, kamen auch manchmal Gedanken, die vielleicht von Zweifeln befallen waren oder, oh, wann werde ich an meinem Ziel ankommen? Werde ich überhaupt da rauskommen, wo ich dachte, dass ich rauskomme? Lucia hatte das Angebot eines Pferdes und zwischen Angebot und Ja oder Nein war auch eine gewisse Zwischenzeit, die mit Fragen behaftet waren, in welche Richtung wird man sich entscheiden. Und auch die Jungscha-Übernachtung, ihr habt euch getroffen, 9 Uhr morgens war dann auch wieder alles vorbei. Man wusste nicht genau, was wird in der Nacht alles passieren. Wenn ihr 19 Kids unterwegs sind, die vielleicht auch auf doofe Gedanken kommen könnten in einem Gemeindehaus, dann geht man doch vielleicht auch mit gemischten Gefühlen, trotz Freude, aber auch so, oh, was könnte in dieser Nacht alles geschehen, in diese Zeit herein. Und wenn wir mal alle ehrlich sind, dann besteht aller unser Leben doch relativ häufig aus sogenannten Zwischenzeiten. Wenn wir zum Beispiel schon mal den Job gewechselt haben, hatten wir vielleicht noch etwas Urlaub übrig oder ein paar Überstunden, die wir abfeiern konnten. Der eine Job war somit noch nicht ganz fertig. Der neue Job hatte in dieser Übergangszeit noch nicht begonnen. Vielleicht ist der ein oder andere gerade in dieser Zwischenzeit der Verlobung. Man ist nicht mehr nur befreundet, aber man ist auch noch nicht verheiratet. Es ist eine gewisse Zwischenzeit. Und hier waren gerade richtig viele Kids, was immer richtig schön ist. Und wenn man Kinder bekommen hat, gibt es diese Übergangszeit der Schwangerschaft. Man ist nicht mehr nur als Ehepaar unterwegs, aber man ist auch noch nicht mit den Kindern unterwegs. Es sind Zwischenzeiten, in denen man sich auf etwas Neues vorbereitet, in denen man sich auf etwas Neues einstellt. Und wenn wir diese Beispiele vergleichen, dann sehen wir, dass alle unsere Beispiele einen Anfang hatten und absehbar auch ein Ziel hatten. Man wusste quasi, wo es hingeht. Man weiß schon, der nächste Job wird dann und dann kommen. Man weiß mit Festlegung des Hochzeitstermins, die Zeit der Verlobung wird enden, man wird heiraten. Im besten Fall stimmt das Geburtsdatum irgendwie ein, das errechnet wurde, und um diesen Dreh herum wird hoffentlich ein gesundes Kind zur Welt kommen. Die Übernachtung hatte ein Ende, die Entscheidung des Pferdes hatte dann auch ein Ende oder auch der Spaziergang hat sein Ziel gefunden. Und das sind Übergangszeiten, mit denen wir Menschen gut zurechtkommen. Wir wissen, wo wir starten, wir wissen, wo wir rauskommen, wir wissen ungefähr die Zeit, die es dauern wird. Wir haben es unter Kontrolle. Doch was ist mit Übergangszeiten, wenn das eben nicht der Fall ist? Wenn zum Beispiel die Arbeitslosigkeit eintritt und kein neuer Job in Sicht ist? Was ist mit Zeiten von Krankheiten, wenn man nicht genau weiß, hey, wie lange wird dieser Genesungsprozess dauern oder der Prozess der Krankheit? Wir sind in Zeiten unterwegs, von denen wir nicht wissen, wann wird das eintreffen, auf das wir hoffen, oder wird das überhaupt jemals eintreffen? Und da spielen Ungewissheiten mit, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und das ist eine Situation, die die meisten von uns als nicht sonderlich angenehm empfinden werden, weil wir einfach nicht wissen, wo es hingeht. Und wenn es euch so geht wie dem Großteil der Christenheit, dann kommen häufig genau in solchen Situationen auch Fragen in der Beziehung zu Gott auf. Dass wir in solchen Situationen häufig so das Gefühl haben, ich würde mir ein bisschen mehr Führung von Gott wünschen, ich höre ihn irgendwie nicht, ich spüre seine Nähe nicht. Wo ist Gott? Er fühlt sich fern an. Und in christlichem Jargon kann man solche Zwischenzeiten deshalb auch als Wüstenzeiten bezeichnen. Zeiten, die sich irgendwie öde anfühlen, die sich trocken anfühlen, wo wir nicht genau wissen, wo ist denn Gott die Quelle des Lebens im Moment? Es sind Zeiten, die herausfordernd sind, die anstrengen und die Kraft kosten. Es fühlt sich oft an, als würde überhaupt gar nichts passieren, obwohl man so angestrengt ist. Und da stellt sich die Frage, ob das wirklich so ist oder ob da nicht doch auch eine riesengroße Chance drin liegt. Und so sind wir gemeinsam in diesen Zwischenzeiten. Und ich denke, wir alle haben solche Zeiten schon erlebt. Und relativ häufig stellt sich in Gesprächen dann auch heraus, meist mit etwas zeitlichem Abstand zu dieser Zwischenzeit, zu dieser Wüstenzeit, dass man solche Zeiten im Nachhinein nicht missen möchte. Im Erleben selber sind sie furchtbar anstrengend und man weiß nicht genau, wo es hingehen wird. Aber im Rückblick sind solche Zeiten sehr kostbare Zeiten gewesen. Zeiten mit prägenden Erfahrungen, Zeiten, die dann doch geprägt waren von so manchen Dingen, die man wahrscheinlich nicht erlebt hätte, wenn man nicht durch diese harten Zeiten hätte gehen müssen. Und auch die Bibel kennt viele Geschichten von solchen Zwischenzeiten. Und oftmals spielen in biblischen oder in der Bibel spielen solche Zeiten tatsächlich häufig in der Wüste. Vielleicht sind sie deshalb auch mit diesem Begriff dann heute für uns belegt, dass es sich um sogenannte Wüstenzeiten handelt. Und ich möchte uns heute gerne mit in eben so eine Wüstenzeit hineinnehmen. Sie steht sehr weit vorne am Anfang der Bibel und wird auch im Verlauf der Bibel immer wieder Thema werden. Es ist eine sehr prägende Zeit, nicht nur für die Person, um die es heute gehen wird, sondern für das ganze Volk Israel und somit für den ganzen Verlauf der weiteren Bibel. Wir finden sie im zweiten Buch Mose, Buch Exodus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Und ich lese euch den Text einfach mal vor. Lest gerne hier vorne mit. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornenbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte, aber doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Dornbusch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Je nachdem, wie lange wir schon mit Gott und der Bibel unterwegs sind, ist das wahrscheinlich keine unbekannte Geschichte. Meist kennen wir sie unter der Berufungsgeschichte des Mose. Doch begegnen wir hier Mose in seiner ganz persönlichen Zwischenzeit, in seiner ganz persönlichen Wüstenzeit. Und wir können sie heute im Nachhinein als Wüstenzeit oder als Zwischenzeit bezeichnen, weil wir wissen, welche Wendung dieses Ereignis im Leben von Mose genommen hat. Er wurde der große Anführer des Volkes Israel. Er führte sie zu weiten Teilen aus der Sklaverei in ihr eigenes Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Doch so sah das nicht immer aus. Denn als Nachkomme hebräischer Sklaven war Mose als Kleinkind durch eine wundersame Rettung an den Hof des ägyptischen Pharaos gekommen. Wir erinnern uns an das kleine Weidenkörbchen, in dem er als Baby den Nil heruntergeschickt wurde und dann von der Prinzessin an den Hof des Pharao kam. Doch anders als ursprünglich hat sein Leben eine ganz andere Wendung genommen. Denn eigentlich, wenn du am Hof des Pharao als Prinz aufwächst, dann steht dir eine große Karriere voraus. Du hast die beste Bildung, die beste Ernährung, alles läuft in geregelten Bahnen, dass du irgendeine hohe Position bekommen wirst. Doch Mose, wir treffen ihn hier in der Wüste an. Denn durch einen Mord und durch verschiedene Verkettung von Ereignissen ist er eben jetzt sprichwörtlich in seiner Wüstenzeit gelandet. Er ist als Hirte unterwegs und hat damit genau einen Job, der alles andere als die hohe und angestrebte Karriere ist. Im ägyptischen Denken ist ein Hirte nämlich so ziemlich das allerletzte, was irgendjemand anstrebt oder machen möchte. Man könnte sagen, in dem Denken von Mose ist er ziemlich am anderen Ende der Kette rausgekommen, nämlich da, wo eigentlich kein Ägypter jemals hin will. Und in der Bibel kommt häufig nicht so raus, wie lange manche Dinge dauern. Wir als heutige Leser blättern manchmal einfach um, haben dabei aber nicht im Hinterkopf, dass damit manchmal Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte vergangen sind. Und so könnten wir denken, ja, Mose ist hier ein bisschen Hirte und dann kommt die große Wendung. Dass Mose aber bereits seit 40 Jahren da in der Wüste hängt, übersehen wir häufig. Und 40 Jahre ist schon eine richtig lange Zeit. Und ich weiß nicht genau, wie es Mose ging. Hatte er sich mit dieser Situation abgefunden? Dachte er, jo, lieber Hirte und am Leben, als für einen Mord selber gestorben zu sein? Vielleicht war er auch zu einer gewissen Zeit zufrieden gewesen. Er hatte einen Job, er hatte Frau, er hatte Kinder. Vielleicht hat er sich während der langen Stunden des Hütens aber auch manchmal gefragt, was aus seinem Leben hätte werden können. Damals gab es noch nicht diese kleinen Smartphones, mit denen man sich die ganze Zeit schön ablenken kann. Und so kommen dann vielleicht doch die Gedanken ins Rollen, wenn man da den Schafen beim Grasen zuschaut, was aus dem Leben nicht hätte alles werden können und ob dieses Leben nun alles ist, was Gott für ihn vorbereitet hat. Man denkt vielleicht dran, dass man als Kind wundersam gerettet wurde, dass man schon gewisse Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott hatte, steckt nun in dieser Situation fest und denkt, hey, ist das alles, was du, Herr, für mein Leben vorbereitet hast? Doch dann greift Gott auf eine wundersame Weise ein und er stellt sich Mose vor und damit kommen wir zu unserem ersten Punkt. Die Zwischenzeit der Wüste als eine Zeit, Gott kennenzulernen. Und dafür würde ich uns gerne nochmal die ersten Verse vorlesen. Denn er, also Gott, sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Mose am ägyptischen Hof aufgewachsen ist, in einer Lebenswelt, die ausschließlich von der ägyptischen Götterwelt geprägt war. Und so war Moses Gedanken eben von dieser Welt beeinflusst. und nicht von dem Gott, der sich ihm hier vorstellt. Vielleicht kannte er irgendwelche Geschichten über diesen israelitischen Gott, aber dass dieser Gott irgendwie sein Leben geprägt hätte, sein Denken, davon ist einfach nicht auszugehen. Und so stellt sich Gott Mose hier vor. Und es ist eine Vorstellung, die wir im Alten Testament sehr häufig lesen. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaak und der Gott Jakobs. Doch was meint Gott eigentlich damit, wenn er sich den Menschen so vorstellt? Ich glaube, dass Gott damit bezwecken will, dass Mose und auch wir in unseren Wüstenzeiten immer und immer wieder daran erinnert werden, wie dieser Gott ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Und wer dieser Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Denn da ist ein Gott, der über die Zeiten und über die Generationen hinweg immer treu zu seinem Volk und zu seinen Versprechen gestanden hat. Da ist ein Gott, der über die Jahrtausende hinweg Wunder getan hat, der Bündnisse mit Menschen eingegangen ist, der sich ihnen offenbart und gezeigt hat. Es ist ein Gott, der inmitten von ganz normalen Menschen in ihrem ganz normalen Alltag allmächtig wirkt und der aktiv ist in den Höhen und in den Tiefen. Es ist ein Gott, der heilig ist, was in der Bibel immer mit einer gewissen Absonderung zu tun hat, aber der in dieser Heiligkeit trotzdem in das ganz normale Leben eingreift. Und hier in das Leben von Mose und damit in das Leben eines ganzen Volkes. Aber vor allem spricht er erstmal nur eine Person an, ganz persönlich, und sagt dieser Person: Hey, ich bin an deinem Leben interessiert. Und das gilt nicht nur Mose, sondern das gilt auch uns heute noch. Denn es ist ein Gott, der sich vorstellt, der nicht einfach sich überstülpt, sondern der sagt: Hey, über die Geschichte hinweg, über die Geschichte der ganzen Bibel hinweg, kannst du sehen und kannst herausfinden, wer ich bin und wie ich bin. Und diese drei Namen sind sozusagen Gottes Reputation, mit der er sich offenbart und anbietet, dass man selber sich auf den Weg macht und erfährt und erlebt und liest, wie denn dieser Gott ist. Und das gilt auch uns heute noch in ganz besonderer Art und Weise, gerade wenn wir in Zwischenzeiten oder Wüstenzeiten unterwegs sind und darin das Gefühl haben, dass Gott fern ist, dass er überhaupt nicht eingreift, dass sich Gedanken in unseren Kopf einschleichen möchten, ob dieser Gott denn wirklich an uns interessiert ist, ob dieser Gott wirklich treu ist. Darin bietet sich Gott an und sagt: Hey, du hast mein Wort zur Verfügung, finde heraus, wer und wie ich bin und halte dir diese biblischen Wahrheiten vor Augen, gerade dann, wenn deine Lebensumstände dir etwas ganz anderes erzählen wollen. Und so sind wir eingeladen, uns auf den Weg zu machen, diesen Gott zu erfahren und zu erleben. Und wir sind eingeladen, gerade auch in solchen Wüstenzeiten, Gott kennenzulernen. Und zwar nicht nur irgendeinen Gott, sondern den lebendigen Gott. Und vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch ganz neu zum wiederholten Male. Denn ich glaube, dass wir alle zu einem gewissen Anteil auch falsche Gottesbilder in uns tragen. Durch Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, auch wie uns Glaube vielleicht vorgelebt wurde oder wie wir es auch in Gemeinde erlebt haben. Aber diese Gottesbilder dürfen auch kleiner werden und auch Heilung finden, Korrektur erfahren, sodass wir wirklich den lebendigen Gott, den uns die Bibel vorstellt, kennenlernen. Und wir dürfen uns eben auf diesen Ruf von Gott einlassen und mit ihm auf diese wunderbare Reise gehen, auf eine Reise, in der Gott weiß, um was es geht. Die nächsten Verse zeigen es uns. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und die Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Wir sind mit Gott auf eine Reise eingeladen, in der Gott weiß, um was es geht. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, Denn die Zwischenzeit der Wüste ist auch eine Zeit der Fürsorge Gottes. Ich entschuldige den Rechtschreibfehler, den ich erst heute hier sehe. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wie oft geht es uns in unserem Leben so, dass wir gerade auch in herausfordernden Zeiten denken, dass wir alles alleine schaffen müssen? Wir Menschen sind von Gott als sehr stolze Wesen geschaffen worden, was gut ist. Und Gott hat viele Kompetenzen und richtig viele Fähigkeiten in uns hineingelegt. Doch dadurch denken wir fälschlicherweise häufig, dass wir vieles in unserem Leben alleine schaffen müssen. Und so ist es für uns gar nicht so leicht, uns selbst einzugestehen, dass wir zum einen Hilfe brauchen und zum anderen ist der größte Schritt oder die größte Hürde dann auch noch um Hilfe zu bitten. Nicht nur andere Menschen, sondern auch Gott. Und auch hier kann uns unser Gottesbild eben wieder einen Haken schlagen, dass wir auch meinen, diese Zwischenzeiten alleine gestalten zu müssen. Dass wir denken, wir müssen da irgendwie alleine durch. Oder dass wir manchmal denken, wo interessiert sich Gott wirklich für mich, für mein kleines Leben? Kümmert sich Gott? Doch der Text hier zeigt uns das genaue Gegenteil. Er stellt uns einen Gott vor, der mitfühlt. Er stellt uns einen Gott vor, der sagt, ich habe gesehen. Ich habe mein Volk in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört und ich habe ihre Leiden erkannt. Es ist ein Gott, der sich damals kümmern wollte und ein Gott, der sich eben auch heute kümmern will. Es ist ein Gott, der mit uns sein will, wie der nächste Vers auch zeigt. Und dieses Ich will mit dir sein, ist nicht nur irgendeine zukünftige Zeitform, ich werde mit dir sein, was auch stimmt. Aber hier ist es, dass uns Gott vorgestellt wird als ein Gott, der mit uns sein will. Der Freude daran hat, mit uns unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob uns das manchmal bewusst ist, dass da ein Gott ist, der wirklich gerne mit uns unterwegs ist, der sich an uns freut, in den Höhen, in den Tiefen, in den Fragestellungen, die wir in unserem Leben haben. Und dass es ein Gott ist, der gerne mit uns geht, der sich kümmert, der uns hört, der mitfühlt und der sich um uns sorgt. Und wenn es euch so geht wie mir, ich bin nicht sonderlich häufig in solchen Zwischenzeiten oder nicht gerne in diesen Zwischenzeiten. Ich bin lieber jemand, der es unter Kontrolle hat, der weiß, wo es hingeht. Aber wenn ich weiß, da ist ein Gott, der sich kümmert, der nicht meine Seite verlässt, dann werden auch solche Zwischenzeiten für mich annehmbarer. Nicht nur im Sinne von angenehmer, sondern ich kann diese Zeiten akzeptieren. Ich kann zu einem gewissen Grad anfangen, mich darin wohlzufühlen, weil ich weiß, da ist ein Gott, der die Kontrolle hat und der sie nicht verlieren wird. Da ist ein Gott, der nicht irgendwann einfach aufhört, Gott zu sein, sondern der Gott bleibt, egal was mir begegnet. Und so kann ich anfangen, diese Zwischenzeiten anzunehmen und nicht nur versuchen, schnell wieder da herauszukommen, sondern zu sehen, was kann ich denn in dieser Zwischenzeit mitnehmen. Und langsam glaube ich, dass entweder mein Word-Programm falsch ist oder dass mir jemand einen Haken schlägt mit dem nächsten Rechtschreibfehler. Es tut mir leid. Wir können uns von Gott auf ein neues Glaubensfundament stellen lassen in eben diesen Zwischenzeiten, in diesen Gottesbegegnungen, die uns Gott hier anfängt. Und dann können wir es auch aushalten, dass solche Zwischenzeiten wirklich manchmal eine Konfrontation mit der Wirklichkeit sind, wie unser dritter und letzter Punkt es zeigt. Denn die Wüstenzeiten konfrontieren uns häufig mit dem, was wir wirklich über Gott und die Welt und auch über uns selber glauben. Irgendwann kann man es nicht mehr irgendwie verheimlichen, man kann es nicht mehr wegdrängen, sondern irgendwann muss man sich seinen Gedanken und seinen Glaubensbildern auch stellen. Aber darin bietet sich ja auch immer die Chance, Gott kennenzulernen, dieses Gottesbild korrigieren zu lassen. Und so entscheidet sich in der Wüste, wie fruchtbar oder was der Outcome, was wir aus dieser Wüstenzeit mitnehmen, dass wir nicht nur schnell da wieder rauskommen, sondern Gott die Chance geben, darin auch Veränderungen zu schaffen. Und so ist dieser Wüstenboden ein sehr fruchtbarer Boden, auch wenn man das Wüstenboden nicht unbedingt zuschreibt. Denn unsere Reaktion in der Wüste entscheidet darüber, ob wir zu einer gewissen Glaubensstagnation kommen, ob wir vielleicht sehr enttäuscht über Gott sind, ob wir darin vielleicht auch mit unserem Glauben sehr hadern, vielleicht auch etwas sarkastisch werden, oder ob wir diesem Boden die Chance geben, tatsächlich zu diesem heiligen Nährboden zu werden, den Mose hier auch erlebt. Und ich selbst habe zwei Freundinnen vor Augen, bei denen es leider dazu kam, dass sie mit Gott sehr gehadert haben, dass dieser Boden nicht zu diesem fruchtbaren Boden wurde, der hätte sein können. Und wenn ich darüber nachdenke, also über ihre Zeit nachdenke, es war keine einfache Zeit, sind sehr hart ins Gericht gegangen, auch mit ihren Eltern, mit christlicher Erziehung, auch so große Begriffe wie geistlicher Missbrauch standen im Raum. Und sind zwei sehr kluge, intelligente junge Frauen, die sich manches auch, also dieses nicht einfach gesagt haben, sondern auch sehr selbstreflektiert unterwegs sind. Doch wenn ich unsere Gespräche reflektiere, dann stelle ich immer wieder fest, dass in dieser Zeit viel darüber gesprochen wurde, wie Gott ist, also dass über Gott gesprochen wurde, aber dass selten durchkam, dass mit Gott gesprochen wurde, dass Gott selbst die Chance gegeben wurde, da auch irgendwie hineinzusprechen. Und ich glaube, da liegt der Knackpunkt in der Wüstenzeit drin. Werden wir zu Menschen, die viel über Gott sprechen, vielleicht auch in einer Weise, die unseren Schmerz einfach ausdrückt, oder werden wir zu Menschen, die mit Gott reden? Vielleicht auch, wenn das schmerzerfüllt ist oder auch anklagend ist, so glaube ich doch, dass Gott damit umgehen kann und dass es wirklich dieser Knackpunkt ist, sprechen wir in dieser Wüstenzeit weiterhin mit Gott. Und die Bibel und auch unsere Gebetsformen kennen ja viele Ausdrucksweisen. Wenn wir unsere Gebete mal selber reflektieren, dann danken wir Gott viel, was richtig gut ist, und wir bitten viel. Und das sind Formen, wie wir vor Gott treten können, wie wir vor ihn treten sollen. Doch zwischen dieser Bitte am Anfang und einem Dank, das hoffentlich irgendwann kommt über ein Gebetsanliegen, steckt häufig auch viel Zeit. Viele von uns kennen es, diese Zwischenzeit der unbeantworteten Gebete. Doch wie füllen wir diese Zeit? Häufig finden wir kaum Worte dafür. Doch die Bibel lädt uns ein, diese Zwischenzeit zu füllen, zum Beispiel auch mit Klagen. Gerade dann in Zeiten der Ungewissheit, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, wenn wir nicht wissen, wo es hingehen soll, wenn wir in Situationen auch verzweifelt sind. Da lädt uns die Bibel ein, zu klagen. Und das ist ein Gedanke, der mich erst im Studium ereilt hatte, als unser Lehrer, ein sehr weiser Mann, gesagt hat: Freunde, ihr müsst lernen zu klagen. Etwas, womit ich damals noch nicht so viel anfangen konnte, aber ich glaube, im Laufe meines Lebens mehr zu verstehen, was er meinte. Dass wir Gott nicht nur darum bitten, dass zum Beispiel jemand geheilt wird und dann danken, wenn es geschieht, sondern dass wir klagen. Was bedeutet denn Krankheit? Dass wir das Gott klagen, diese soziale Einsamkeit, dann die Not, die dahinter steckt, vielleicht auch die Fragen, die Zweifel an Gott, das alles in diesen Zwischenzeiten bringen. Und die Bibel gibt uns richtig viele Worte auch dafür, dass da, wo wir das heute nicht mehr können oder erst wieder neu lernen müssen und dürfen, gibt uns die Bibel Anleitung. Etwa ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Das ist also eine Gebetsform, die anwendbar ist, etwas, was normal ist im Leben mit Gott. Oder wir haben das Buch der Klagelieder, dann gibt es die Klagemauer und wir hatten mal eine Jugendfreizeit, wo wir tatsächlich eine kleine Klagemauer hatten, um zu lernen, wie klagen wir. Vielleicht ist es dran, zu Hause sich wie so eine kleine Klagemauer oder Klagewand aufzubauen und Gott versuchen, unsere großen Situationen runterzubrechen und zu sehen, was macht das denn mit mir, dass ich gerade in dieser Wüstenzeit bin. Und auch unsere Reise mit Mose wird weitergehen und es wird eine klagevolle Reise werden. Es wird nicht nur die große, jubelhafte Befreiung aus Ägypten sein mit vielen großen Wundern, sondern es wird eine Reise der Klage sein. Das Volk klagt gegen Mose. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Vielleicht müssen sie Pipi, ich weiß es nicht. Sie haben viel geklagt und Mose klagt gegen Gott. Warum hast du mir dieses Volk ans Bein gehängt? Und Gott klagt gegen sein Volk. Ihr haltet meine Gebote nicht. Ihr vertraut mir nicht. Es ist eine Reise der Klage. Und ich glaube, so sind wir eingeladen, diese Zwischenzeit auch zu nutzen und zu lernen, wieder neue Gesprächsformen mit Gott zu finden, aber wichtig, mit Gott im Gespräch zu sein. Und so dürfen wir diese Zwischenzeit Gottes als eine Einladung sehen, eine Einladung, nicht nur schnell aus dieser Wüstenzeit wieder rauszukommen, sondern als eine Einladung, so viel wie möglich aus dieser Wüstenzeit mitzunehmen. Sei es ein korrigiertes oder ein geheiltes Gottesbild, sei es neue Gottesoffenbarungen, sei es neu mit Gott im Kontakt zu sein. Und ich will mit einem Vers enden, denn Gott stellt sich in der Bibel als dieser große und heilige Gott dar, der Wunder tun kann. Und das ist richtig und an diesen Gott glaube ich und glauben wir. Und wir dürfen Gott groß bitten. Aber im Laufe meines Glaubenslebens wird mir immer mehr und mehr bewusst, was es denn heißt, dass Gott in unserem ganz normalen und alltäglichen Leben mit uns unterwegs ist. Sei es auf einem Spaziergang, sei es in Fragen, kaufe ich ein Pferd oder kaufe ich kein Pferd, sei es auf einer Jungscha-Übernachtung, sei es in unserem ganz normalen Leben, was auch immer da passiert ist. Es ist ein Gott, der sich um unsere grundlegendsten Bedürfnisse kümmert. Und das finde ich mittlerweile fast faszinierender als diesen großen Gott, der Wunder tut, was auch gut ist. Aber was wäre es für ein Gott, wenn er es nicht tut? Auch an die ägyptischen Götter wurden große Erwartungen gestellt, dass Götter Wunder tun können. Das tut jeder Gott. Oder man hat diese Erwartung an einen Gott. Aber ich finde es immer mehr faszinierend, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der gesagt hat, ich bin herniedergefahren, dass ich mein Volk rette. Dass sein Gott ist, der in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit in unser ganz normales Leben kommt, um mit uns zu sein und uns zu retten. Und worin zeigt sich das mehr und sinnbildlicher als in der Menschwerdung von Jesus Christus? Diesem großen, herrlichen Gott, der von Anbeginn der Zeit war, der für immer sein wird, den wir einst anbeten werden, dass dieser große und herrliche Gott in unsere Lebenswelt kam, um mit uns unterwegs zu sein, um uns zu retten. Und dieser Jesus erlebte selbst Wüstenzeiten und er weiß, wie es uns Menschen darin ging. Und wie wunderbar ist es, dass wir so einen Fürsprecher an unserer Seite haben dürfen, dass sein Heiliger Geist in uns lebt, uns in alle Wahrheit führen wird und zu dem wir mit unserem Freud, mit unserer Freude, mit unserem Leid, mit unserer Klage und mit unseren ganz persönlichen Bedürfnissen und Anfragen kommen dürfen. Und so lade ich uns ein, dass wir zum Ende uns eine gute Minute Zeit nehmen. Eine gute Minute Zeit nehmen, in der Stille vor Gott zu sein, vor diesem großen Gott, von dem wir wissen, er hört, er weiß und er kümmert sich. Sei es für persönliche Zwischenzeiten, in denen wir gerade stecken, in Wüstenzeiten, in Fragen, die wir haben, oder sei es für Menschen um uns herum, von denen wir wissen, hey, diese Menschen können echt eine Ermutigung Gottes erfahren, dass wir gemeinsam beten. Ich werde diese Minute der Stille dann von hier vorne abschließen. Vielen Dank, dass wir deinen Namen aussprechen dürfen, dass wir deinen Namen anrufen dürfen, weil uns dein Name gegeben ist und dein Name über allen Namen steht. Jesus, vielen Dank, dass du um unsere Situationen weißt, ganz persönlich, auch in unserem Umfeld, hier als Gemeinde und weit darüber hinaus. Jesus, vielen Dank, dass du als Gott und Schöpfer jedes einzelnen Menschen weißt, wie es um jede und jeden steht. Jesus, vielen Dank, dass du weißt, wo uns Worte fehlen, Situationen vor dich zu bringen, dass du weißt, wo unser Herz voller Dank und voller Lob ist, dass du aber genau weißt, wo unser Herz auch voller Anklage, voller Enttäuschung oder Fragen ist. Jesus, vielen Dank, dass du ein Gott bist, der sich nicht einfach anonym und kommentarlos überstülpt, sondern dass du ein Gott bist, der sich vorstellt. Jesus, vielen Dank, dass wir uns immer wieder neu auf diese Reise mit dir einladen lassen dürfen, mit dir unterwegs sein dürfen und dass wir uns deine Weisheiten vor Augen führen dürfen, dass du die Wahrheit bist, dass du der Weg bist und dass du das Leben bist. Und so danke ich dir, dass du um unsere Situation weißt, dass du dich kümmerst, dass du uns hörst und siehst, dass wir darin zur Ruhe kommen können, zum Frieden kommen können, dass da, wo wir in vielerlei Hinsicht überfordert sind und Fragen haben, dass wir wissen, dass unser Ziel du bist und dass wir damit auf einem guten Weg sind, weil wir auf dem Weg zu dir hin sind. Jesus, also ich bitte dich, dass dieser Trost schon heute Realität wird und dass du unsere Herzen da neu berührst und neuen Frieden schenkst. Vielen Dank für deine Güte, für deine Gnade und für deine Rettung, Herr. Amen.